Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Der Podcast vom 36C3 in Leipzig.
Mit Manfred Kläuber.
Und Peter Welchering.
Ja, heute haben wir bei uns hier im 36C3-Studio des Deutschlandfunks auf dem Chaos Communication Kongress eine Psychologin zu Gast, Christiane Attig. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf.
Christiane Attig arbeitet an der TU Chemnitz, ist selber Podcasterin und hat sich mit Podcasting beschäftigt, im weitesten Sinne, konkret eigentlich, was die Motivation von Podcasterinnen und Podcastern ist. Was genau haben Sie untersucht?
Ja, genau das, was Sie gerade gesagt haben, also die Motivation, warum Leute mit dem Podcasten beginnen und warum sie weitermachen. Es gibt dazu relativ wenige Vorarbeiten, die aber zumindest schon mal gezeigt haben, dass es da Unterschiede gibt, je nachdem, welchen Zeitabschnitt man abfragt. Und es ist aber so, dass die Forschung in dem Bereich noch nicht psychologisch fundiert ist. Das heißt, die haben erstmal geguckt, was antworten die Leute eigentlich und wie kann man das irgendwie clustern. Und mein Anspruch dabei war, das Ganze so ein bisschen mehr aus der Richtung psychologischer fundierter Theorien zu sehen und das Ganze mit diesen Theorien in Zusammenhang zu bringen.
Hier bei uns im DLF-Studio ist es klar, warum wir podcasten, weil das mit zu unserem Auftrag gehört, den wir eben halt von den Gebührenzahlern bekommen, dass wir auch im Netz präsent sind. Aber die allermeisten Podcasts sind ja gar nicht durch den Beruf sozusagen motiviert oder dadurch, dass man einen klaren Auftrag hat, das zu machen. Sie sind meistens ja von den Leuten, von den Podcasterinnen und Podcastern selbst motiviert. Was haben Sie da für Erkenntnisse?
Das kann ich absolut bestätigen, dass das wirklich die meisten Leute betrifft, die das aus persönlichen Gründen machen, die dafür kein Geld bekommen. Wir haben die Frage gestellt unter anderem, wie Podcasts finanziert werden, ob sie überhaupt finanziert werden. Und 77% haben eben gesagt, dass das überhaupt keine Finanzierung erfährt. Und nur 7%, man muss es natürlich immer auf diese Stichprobe zurückführen. 7% der Leute in der Stichprobe haben gesagt, dass der Podcast in ihrem Fall Teil der Arbeit ist oder Auftragsarbeiten, also so wie sie das auch praktizieren. Aber das ist halt wirklich ein absoluter Bruchteil.
Was aber treibt denn dann die Podcaster an? Also was ist das Motiv? Warum wollen die sich der Welt mit einem Podcast dann mitteilen?
Da gibt es tatsächlich relativ viele Motive, die dazu beitragen. Die Studie hat aber gezeigt, dass es eben Motive gibt, die wichtiger sind und weniger wichtig. Also sehr wichtig ist das Podcast-Medium selbst. Das heißt, die Leute haben eine sehr hohe intrinsische Motivation, sich mit dem Podcasten zu beschäftigen. Es macht einfach Spaß. Es ist ein interessantes Medium. Außerdem wichtig ist der Wunsch nach Wissensvermittlung. Also daraus entstehen, glaube ich, auch viele Podcasts aus dem Bereich Wissenschaftskommunikation natürlich, aber auch der Wunsch der eigenen Persönlichkeit, den eigenen Erfahrungen Ausdruck zu verleihen, die eigene Meinung zu teilen, sich mit Menschen auszutauschen, andere Leute an dem, was man sagen möchte, teilhaben zu lassen. Das sind alles Dinge, die eine wirklich große Rolle spielen.
Kann man daraus folgern, dass so etwas wie Meinungsjournalismus im Podcast fröhliche Urstände feiert?
Ja, also ich kenne mich mit den Wurzeln des Journalismus und Wissenschafts des Journalismus überhaupt nicht aus, muss ich Ihnen sagen. Aber das ist natürlich was, dadurch, dass die Einstiegshürden relativ gering sind und viele PodcasterInnen nicht den Anspruch haben, ein wirklich journalistisches Medium zu produzieren. Das heißt, nicht jeder steckt viel Zeit in die Recherche, was natürlich auch völlig legitim ist. Das braucht nicht jeder Podcast. Ist man natürlich schnell dabei, auch Meinung zu verbreiten. Ja.
Das heißt aber auch, diese Meinung muss man dann mit Vorsicht genießen, weil oft steckt dann nicht unbedingt viel an recherchierten Fakten dahinter. Oder konnten Sie dazu in Ihrer Studie nicht so richtig was herausfinden?
Nee, dazu kann ich nicht wirklich viel herausfinden, weil das auch nicht eine Fragestellung der Studie war. Aber ich würde jetzt wirklich nicht da so weit gehen und sagen, Podcasts sind generell schlecht recherchiert. Also das ist halt ein super breites Feld. Es gibt natürlich, das wissen Sie auch, Podcasts von Journalisten, die da wirklich super viel Zeit und Recherche reinstecken. Das sind aber nicht nur die professionellen Journalisten, die das beruflich machen, sondern eben auch viele Hobby-Podcaster, die da wirklich unglaublich viel Zeit reinstecken. Also eine Frage war zum Beispiel, wie viel Zeit verwenden Sie für Vor- und Nachbereitung einer Podcast-Folge? Und die Werte haben extrem gestreut, von 0 bis 500 Stunden. Mittelwert lag bei ungefähr 5 bis 6. Das heißt, da fließt schon wirklich sehr, sehr viel Arbeit rein.
Sie haben ja eben gesagt, dass es meistens private Projekte dann sind, auf die diese Beschreibung zutrifft und dass das meistens auch nicht aus Erwerbsmotiven gemacht wird. Was sind denn wirklich die Motive? Sie haben schon davon berichtet, dass man sich zum Beispiel mitteilen will. Sind die tatsächlich in der Persönlichkeit der Podcasterinnen und Podcaster angelegt?
Das ist eine Frage, die auf Zusammenhänge hinführt. Die habe ich tatsächlich bisher noch gar nicht berücksichtigt. Also in den Folien, die auch zugänglich sind, da sind wirklich bisher nur die rein deskriptiven Daten drin. Was Sie ansprechen, ist eine Zusammenhangsfragestellung, die muss ich erst noch untersuchen. Aber ich würde tatsächlich davon ausgehen, dass bestimmte Persönlichkeitsmerkmale mit diesen Motiven auch zusammenhängen. Das heißt, wir haben zum Beispiel gefunden, dass Offenheit für Erfahrung ein Persönlichkeitsmerkmal ist, was sehr, sehr stark ausgeprägt ist in der Stichprobe. Das bedeutet, wie aufgeschlossen bin ich neuen Ideen gegenüber, neuen intellektuellen Impulsen, aber auch ganz profane Dinge wie offen bin ich neuen kulinarischen Genüssen gegenüber beispielsweise. Sowas spielt da alles mit rein. Und das ist in der Stichprobe sehr stark ausgeprägt gewesen. Und ich würde davon ausgehen, dass ein sehr hoher Wert auf dieser Persönlichkeitsdimension auch damit zusammenhängt, welche Motive man tatsächlich verfolgt. Also dass zum Beispiel der Wunsch nach Wissensvermittlung damit natürlich auch sehr hoch einhergeht.
Aber Voraussetzung scheint ja zu sein, dass man sich als Podcasterin oder als Podcaster schon im Leben davor oder daneben oder dazwischen auch mit einem anderen Thema, über das man dann podcastet, besonders auseinandergesetzt hat.
Ja, auf jeden Fall. Also was sich auch gezeigt hat, ist, dass die PodcasterInnen sich mit Leidenschaftsthemen auseinandersetzen. Also das ist halt auch wieder so ein intrinsischer Motivator, dass man sagt, okay, ich habe ein Thema, was mich irgendwie rumtreibt, ob das jetzt aus dem Beruf stammt oder ein Hobbythema ist, wie auch immer. Da ist ein Podcast halt eine super Möglichkeit, dem Ausdruck zu verleihen, sich da noch tiefer reinzuarbeiten, sich natürlich dann auch, wenn man so sagen möchte, soziales Kapital aufzubauen, indem man sich dann auch mit den Leuten vernetzen kann, die in dem Bereich schon drin sind. Und da ist der Podcast einfach ein super Medium dafür.
Ein Zitat aus den Unterlagen, die ich zu Ihrer Studie gesehen habe: Podcasten macht glücklich. Warum?
Ich glaube, dass Podcasting grundlegende Bedürfnisse der Menschen erfüllen kann. Wir haben diese Bedürfnisse auch abgefragt und haben gesehen, dass eben die Personen angeben, dass drei Bedürfnisse durch Podcasten sehr stark erfüllt werden. Das ist einmal das Bedürfnis nach Autonomie, das heißt, unabhängiges Podcasten ist eine sehr selbstbestimmte Tätigkeit. Das heißt, ich kann selbst bestimmen, mit welchen Themen ich mich auseinandersetze, wie intensiv ich das mache, wie viel Zeit ich in Anspruch nehmen möchte. Das heißt, Selbstbestimmtheit ist ein Bedürfnis, was Menschen generell haben. Und es wird durchs Podcasten auf jeden Fall befriedigt. Ein zweites Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Anschluss. Das heißt, ich möchte mich mit Menschen verbinden, ich möchte mich mit Menschen austauschen, ein soziales Netzwerk aufbauen. Das geht durchs Podcast natürlich auch super. Zum einen durch die Podcast-Community, aber auch durch die HörerInnen, die dann wertvolles Feedback geben. Und das dritte Bedürfnis ist das Kompetenzbedürfnis, was hier eine Rolle spielt. Das heißt, ich kann durch einen Podcast meine Expertise zeigen, ich kann mich in Sachverhalte tiefer reinarbeiten und dadurch natürlich auch wieder neue Expertise anhäufen. Und indem mir auch zugehört wird, also die Bedürfnisse sind nicht isoliert voneinander, sondern das Anschlussbedürfnis geht auch mit dem Kompetenzbedürfnis einher, weil die HörerInnen mir dann natürlich auch das Feedback geben, okay, das, was du sagst, hat Wert und das ist super interessant.
Wir beide, Peter Welchering und ich, wir podcasten auch privat. Peter, ich habe gerade auch überlegt, ist nicht ein Motiv, einen Podcast zu machen, auch Eitelkeit oder Selbstdarstellung?
Ja, für Journalisten auf alle Fälle. Journalisten machen ihren Job, weil sie eitel sind und das lässt sich dann vom Podcast nicht trennen. Allerdings mein Motiv, unseren Podcast eben aus dem journalistischen Maschinenraum zu machen, war tiefe Unzufriedenheit. Unzufriedenheit mit der Lebenssituation. Jetzt habe ich gerade auch in Durchsicht Ihrer Unterlagen gehört, das entspricht eigentlich gar nicht Ihren Ergebnissen, weil die sind ja eher lebenszufrieden, die Podcasterinnen und Podcaster, nicht?
Ja, das sind natürlich immer nur Mittelwerte, die ich da angebe. Also wenn Sie die Folien gesehen haben, haben Sie ja gesehen, dass da auch eine relativ große Streuung besteht. Das heißt, in der Psychologie haben wir es ja natürlich immer nur mit Tendenzen zu tun. Das heißt, wir können selten absolute Aussagen treffen. Wenn ich jetzt sage, dass die PodcasterInnen im Schnitt eine relativ hohe Lebenszufriedenheit haben, das heißt dann natürlich nicht, dass alle Podcaster super zufrieden sind. Also da gibt es eine sehr, sehr große Spannbreite. Das ist aber tatsächlich bei fast allen Variablen so, die wir erfasst haben.
Lassen Sie uns noch mal darüber reden, wer denn genau Podcast ist. Sitzt der oder die Podcasterin eher in Berlin oder eher in Belitz? Sitzen die eher im Norden oder Süden? Haben die eher einen Uni-Abschluss oder kommen die aus anderen Berufen? Was haben Sie dazu herausgefunden?
Also wir haben zum einen gefragt, wie die Größe der Stadt ist, aus der Sie hauptsächlich podcasten. Wir haben jetzt nicht den genauen Wohnort abgefragt, auch aus Datenschutzgründen. Aber was die Größe des Wohnorts angeht, haben wir herausgefunden, dass der Großteil der Befragten aus einem urbanen Raum kommt, also zumindest aus einer Kleinstadt, Großstadt oder Metropole. Aus dem ländlichen Raum kommen wirklich relativ wenige. Dann hatten Sie noch gefragt nach...
Ich wollte dann auch noch wissen, ob die beispielsweise eher so aus dem Hochschulbereich kommen oder eher aus einem anderen beruflichen, gewerblichen Bereich.
Also die PodcasterInnen in der Stichprobe sind sehr hochgebildet. Das heißt, der Großteil der Stichprobe, ich meine, das wären über 50-60% gewesen, haben einen Universitäts- oder Hochschulabschluss. Das heißt, das ist was sich auch in vergangenen Studien immer wieder gezeigt hat, dass die PodcasterInnen eine gute Bildung genossen haben. Und das ist hier auch wieder der Fall. Wobei das auch wieder nur eine Tendenz ist. Ne? Also das heißt nicht, dass jeder jetzt einen Hochschulabschluss hat, aber der Großteil.
Sollte man aber medienpolitisch dann, glaube ich, auch nochmal darüber reden, dass tatsächlich wie im Journalismus, wo ja auch häufig höhere Bildungsabschlüsse vertreten sind und öffentliche Meinung prägen und machen, eben tatsächlich auch Podcasterinnen und Podcaster, die auch öffentliche Meinung prägen, eher aus dem Milieu kommen, das dann eine höhere Bildung hat.
Ja, auf jeden Fall.
Ist ja aber auch nicht ungewöhnlich. Ich meine, im Journalismus, seien wir ehrlich, Redakteurin oder Redakteur wird bei einer Rundfunkanstalt oder auch bei einer Tageszeitung selten jemand, der kein Abitur und einen Hochschulabschluss hat. Also da gibt es auch einen Bias, nennen das, glaube ich, die Fachleute eben halt sozusagen eine Störung der Auswahl, dass da eben halt nicht wie der Querschnitt der Gesellschaft Kolleginnen und Kollegen arbeiten, bei den Podcasterinnen dann eben halt ein ähnliches Bild. Und ich habe eben auch noch festgestellt, und das ist wahrscheinlich auch mit einem Bias belegt, dass bei den 653 befragten Personen es eine ganz klare politische Orientierung offensichtlich gibt.
Ja, ganz genau. Also das ist wirklich ein enormer Effekt, den wir da gefunden haben, dass im Grunde so gut wie alle aus dem linken politischen Spektrum kommen. Und wenn man sich die Verteilung anguckt, ich habe ja auch ein Histogramm in die Folien gepackt, dann sieht man das wirklich sehr schön, dass sie sich wirklich sehr weit am linken Rand drängeln. Was jetzt auch nicht unbedingt überraschend kommt, wenn man sich so ein bisschen in der Szene umhört und wenn man vor allem weiß, dass eben dieses Merkmal Offenheit für Erfahrung da so stark ausgeprägt ist, weil das auch einhergeht mit einer politischen Progressivität.
Eine Frage, die ich eben noch vergessen habe, als wir da über die Motivation der Podcasterinnen und Podcaster gesprochen haben. Kann es auch sein, dass im Podcast etwas abgearbeitet wird, was man in der Arbeit vielleicht nicht erledigen kann, weil man damit nicht beschäftigt ist oder sich damit nicht beschäftigen darf? Also kompensiert man etwas in der intellektuellen Auseinandersetzung sozusagen privat, was man beruflich nicht kann?
Also da kann ich jetzt nur mutmaßen, das haben wir so konkret nicht abgefragt, aber wie ich vorhin meinte, dass das Podcasten gewisse Bedürfnisse erfüllen kann, kann das natürlich auch eine Kompensation sein, wenn eben genau diese Bedürfnisse wie zum Beispiel nach Autonomie oder Kompetenz im Beruf einfach nicht erfüllt werden können. Also das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen und dass dadurch das Podcasten für die PodcasterInnen selber so einen unglaublich hohen Stellenwert auch hat und etwas, an dem sie auch festhalten möchten, auch wenn es wirklich viel, viel Zeit kostet.
Ich habe jetzt meine Fragen selber in Unordnung gebracht, die Reihenfolge etwas verwürfelt. Ich komme wieder zurück auf die Frage nach der politischen Orientierung. Sie haben gesagt, das geben Ihre Zahlen her. Wenn wir jetzt über aktuelle Debatten nachdenken, insbesondere um die ganze Thematik Hass reden, dann wissen wir, dass natürlich auch das rechte Spektrum im Netz publizistisch unterwegs ist und sich dort auch stark äußert. In Sachen Podcast sind die gar nicht unterwegs?
Ich würde tatsächlich bezweifeln, dass sie dort gar nicht unterwegs sind. Also ich erwarte, dass es eigentlich viele rechte Podcasts gibt, weil das Schöne an Podcasts ist ja, dass die Einstiegshürde unglaublich gering ist. Es kann im Grunde jeder, wenn man sich mal einen Nachmittag hingesetzt hat und geguckt hat, was braucht man an Equipment. Im Zweifelsfall braucht man nur ein Handy und Internetverbindung. Insofern würde ich bezweifeln, dass es da wirklich gar nichts gibt. Ich glaube aber eher, dass die unter unserem Radar laufen. Das heißt, die vernetzen sich nicht in den Communities, wo ich jetzt zum Beispiel auch unterwegs bin. Das Sendegate ist da ja ganz zentral bei uns im deutschsprachigen Raum. Das ist halt auch politisch sehr links geprägt. Das ist auch geprägt vom Chaos Computer Club. Da gibt es schon große Schnittmengen. Insofern weiß man, wie die Leute dort drauf sind und Leute aus dem rechten Spektrum findet man dort nicht, beziehungsweise die beteiligen sich nicht an Konversationen dort. Ich glaube aber tatsächlich, dass es sowas gibt. Ich weiß, dass es sowas gibt. Ich habe auch schon einen rechten Podcast selber gehört. Das ist aber von jemandem, der sowieso schon einen sehr, sehr großen Namen hat, der das wahrscheinlich einfach als weiteres Verbreitungsrohr für seine Meinungen nutzt. Aber so eine rechte Podcast-Blase, wo wirklich auch viele Podcaster untereinander vernetzt sind, die ist mir wirklich nicht bekannt.
Wäre also eigentlich nochmal eine Forschungsfrage, nur ob es diese Blase nicht doch noch gibt. Gehen Sie der nach?
Ich würde da tatsächlich gerne nachgehen. Ich bin nur ehrlich gesagt ein bisschen aufgeschmissen, weil ich nicht weiß, wie ich die finden soll. Also ich habe jetzt kürzlich ein Buch gelesen, das Netzwerk der Neuen Rechten, wo auch so ein bisschen darauf eingegangen wird, wie ist deren Vokabular, was sind da Codeworte und so weiter, wo man natürlich auch einen Ansatz hätte, um zu gucken, okay, wenn man danach sucht in Podcast-Datenbanken, vielleicht könnte man da was finden, aber ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen überfragt und wüsste jetzt nicht, wie ich da konkret drauf komme. Sag ich mal, man kann, es ist ja naiv zu denken, ich gebe jetzt Nazi in Apple Podcasts ein und finde dort die Nazi-Podcasts. Also das ist halt so ein bisschen das Problem.
Wobei die rechte Szene ist natürlich auch noch ein bisschen ausdifferenzierter als nur rechtsextreme Szenen. Ne? Die hätten Sie dann aber auch im Blick, oder?
Durch die Art der Rekrutierung hatte ich sowieso im Blick, ein möglichst breites Spektrum abzufassen. Wir haben natürlich rekrutiert über Twitter, über Sendegate und so weiter, wo klar war, welche Art von Leuten da mitmachen würde. Der Anspruch war aber tatsächlich auch, die Leute abzuholen, die nicht über solche Netzwerke miteinander in Verbindung stehen. Deswegen haben wir viele PodcasterInnen auch über E-Mail kontaktiert. Aber da ist eben ja, die Beantwortungsrate so, wie es halt in der Studie tatsächlich der Fall ist, dass entweder die Rechten nicht erreicht werden oder dass die bei der Studie nicht mitgemacht haben.
Worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist, worüber wird eigentlich gepodcastet?
Ja, da haben wir tatsächlich nur ein Item drauf verwendet, weil das nicht so wirklich zentraler Bestandteil der Studie war. Also ich habe abgefragt, welches Genre Sie Ihren Podcast am ehesten zuordnen würden. Und das, was am meisten genannt wurde, was aber einfach mit der Breite des Genres zusammenhängt, das ist Gesellschaft und Kultur. Also im Prinzip könnte man, glaube ich, jeden Podcast irgendwie in Gesellschaft und Kultur mit reinpressen. Aber das war tatsächlich so, dass 20% der PodcasterInnen gesagt haben, das ist das Genre, was ich meinem Podcast aufsetzen würde. Aber auch so Sachen wie TV und Film, Wissenschaft, das sind wirklich viel bespielte Themen.
Ich hätte gedacht, dass Technik auch noch einen großen Schwerpunkt einnimmt.
Ja, ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Blick, aber ich habe die Top-10-Genres in meine Folien gepackt und da tauchte Technologie, glaube ich, auch auf, aber nicht auf den obersten drei Rängen.
Ich bleibe noch ein bisschen bei Zahlen, Daten, Fakten. Wie sieht es mit der Altersverteilung aus?
Die lag bei 19 bis 67, der Mittelwert lag bei 38 und das ist halt auch ein super typisches Ergebnis. Also das haben auch frühere Studien schon gezeigt, dass der typische Podcaster männlich ist und über 35.
Und wie sieht es aus mit dem Geschlecht?
Das ist auch eine Frage, die bei uns in der, also im Sendegate auch super wichtig ist und super zentral ist, weil wir uns auch die Frage stellen, naja, ist Podcast eigentlich immer noch das Genre, wo zwei Männer miteinander reden? Und da muss man sagen, dass es da, so wie es aussieht, einen positiven Trend gibt hinsichtlich Frauenbeteiligung. Bei den Studien, die ich anfangs erwähnt habe, lag die immer so bei 12-14% ungefähr um den Dreh. Die sind aber auch schon ein bisschen älter, das heißt, die neueste war von 2014 und jetzt diese mit Daten aus 2019, da hatten wir eine Frauenbeteiligung von 25%. Also das ist schon ein enormer Sprung, wenn man bedenkt, dass natürlich nicht nur Frauen hinzugekommen sind, sondern auch super viele Männer wieder nur hinzugekommen sind.
Ja, wobei der Frauenanteil ist dann durchaus noch ausbaubar oder haben Sie da von der Motivlage her irgendwelche Einschränkungen erfahren?
Ich verstehe die Frage nicht ganz.
Also dass Frauen beispielsweise, sage ich mal, wenn sie podcasten wollen, von der Podcaster-Gemeinde beispielsweise nicht so gut angenommen werden oder mit solchen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Das gibt es ja auch im Alltag durchaus noch.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass natürlich der Frauenanteil noch weiter ausbaufähig ist oder auch der Anteil an nicht-binären Podcast-Personen. Da hat tatsächlich niemand sich als nicht-binär in der Stichprobe selbst eingeordnet. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Hürden auch für Frauen mittlerweile relativ niedrig sind, weil es eben durch das Portal podcasterin.org zum Beispiel eine Anlaufstelle gibt, wo man eben genau die Leute findet, die man braucht, um mit dem Podcasten einzusteigen. Es gibt auch die Podcast-Patinnen im Sendegate, wo man auch dezidiert Frauen ansprechen kann, wenn man sagt, ich bin selber eine Frau, ich möchte einen Podcast machen, ich weiß jetzt nicht so viel von der Technik, kannst du mir helfen? Und wenn man da so ein bisschen sich beschäftigt mit den Möglichkeiten, die es gibt, ist die Einstiegshürde auch für Frauen. Auch für Frauen hört sich jetzt immer so blöd an, als ob keine Frau Ahnung von Technik hätte, was ja auch Quatsch ist. Aber ich glaube, dass das auch viel mit der Sozialisation zu tun hat, dass Frauen, ich spreche da auch aus Erfahrung, die Meinung haben, dass die eigene Meinung nicht so viel wert ist, dass man da auch manchmal ein bisschen gepusht werden muss, auch manchmal von Männern, die aus der Podcast-Szene kommen. Das finde ich jetzt aber auch nicht verwerflich. Aber ich finde auch dadurch, dass die Frauen immer mehr werden und sich auch untereinander immer mehr vernetzen und gegenseitig pushen, dass da schon extrem viel Motivation auch da ist.
Eine hochspekulative Frage. Meinen Sie, man kann die Ergebnisse, die Sie für Podcasterinnen und Podcaster erzielt haben oder herausgefunden haben, auf YouTuberinnen und YouTuber übertragen?
Es ist interessant, weil ich sehe tatsächlich die YouTube-Szene als sehr anders an als die Podcast-Szene. Also ich bin bei YouTube auch nicht so wirklich viel drin, ich gucke nicht so viel YouTube, aber die ist wesentlich jünger, also zumindest ist mein Eindruck so, dass sie wesentlich jünger ist als die Podcast-Szene und es da wahrscheinlich auch noch viel mehr um andere Motive geht, wie Selbstdarstellung und so weiter. Einfach dadurch, dass man ein visuelles Medium hat, dass man sich natürlich auch präsentieren muss vor der Kamera, dass man auch noch mehr als im Podcast-Medium, das glaube ich der Fall ist, spielt mit verschiedenen Spielarten des Mediums, mit Einspielern, mit, keine Ahnung, Trennern und so weiter, was natürlich im Podcast auch eine Rolle spielt, aber bei Podcasts, und das ist, finde ich, auch der Reiz des Podcasts, ist, dass man sich einfach hinsetzt und quatscht und dadurch eben als Hörer und Hörerin auch ein sehr nahbares Erlebnis hat, was man bei YouTube eigentlich nicht so sehr hat. Also wie gesagt, ich gucke nicht so viel YouTube, aber mir sind auch keine Channels bekannt, wo Leute einfach da sitzen und quatschen. Also ich würde da tatsächlich einen größeren Unterschied sehen.
Peter, sollen wir noch einen Teil der Fragen personalisieren?
Was meinst du mit personalisieren?
Einfach Frau Attig konkret fragen, ob sie zum Beispiel Podcasten glücklich macht?
Ja, auf jeden Fall. sonst würde ich da nicht so unglaublich viel Zeit drauf verwenden. Also ich habe letztes Jahr angefangen mit einem Podcast und mittlerweile sind es 4 und 2 weitere sind in der Planung. Und ich muss tatsächlich mittlerweile gucken, dass ich meine Promotion auch noch dementsprechend weiter vorantreiben kann, dass das Podcasting nicht allzu viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber ich kann das auf jeden Fall bestätigen. Also gerade das Anschlussmotiv ist bei mir, glaube ich, eins, was sehr stark ausgeprägt ist. Und ich genieße das total, dass ich so viele neue Leute durchs Podcasting kennengelernt habe.
Aber Podcasten kostet eben doch auch eine ganze Menge Zeit, ne?
Ja, auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, für meinen ersten Podcast verwende ich tatsächlich die meiste Zeit. Da geht für Vor- und Nachbereitung, also gehen mindestens 10 Stunden drauf. Und das ist natürlich, wenn man den, wie wir anfangs den Anspruch hatten, das 14-tägig zu veröffentlichen, ist das schon wirklich eine enorme Menge, gerade wenn man einen Vollzeitjob noch hat und auch gerne noch ein Sozialleben nebenbei hätte. Da muss man schon teilweise Abstriche machen.
Und mit welchen Themen beschäftigen Sie sich in Ihrem Podcast?
Also in meinem ersten Podcast, der heißt Brainflix, geht es um eine Mischung aus Besprechung von Filmen und Wissenschaftskommunikation. Das heißt, wir besprechen Filme aus einer psychologischen Perspektive, gucken uns an, welche Motive dort besprochen werden, um welche Störungen es dort vielleicht gibt, welche Störungen dort vielleicht besser oder schlechter porträtiert werden. Das sind all solche Fragestellungen. Und ich kann Ihnen auch noch erzählen, was meine anderen 3 Podcasts...
Ja, gerne, immer zu.
Also der 2. Podcast, der dazu kam, war, oh Gott, jetzt muss ich überlegen, Audiophil, glaube ich. Das ist ein Podcast, der sich mit dem Podcast hören beschäftigt. Das heißt, wir sind 3 HörerInnen, die miteinander reden und sich austauschen. Was haben wir eigentlich zuletzt so gehört? Was hat uns besonders begeistert an Podcast-Folgen? Welche Podcasts finden wir besonders wertvoll? Welche finden wir, sollten mehr Publikum erhalten? Wir haben auch anfangs noch viel darüber gesprochen, was finden wir an Podcasten doof? Also weswegen deabonnieren wir Podcasts, was auch in der Szene nicht so super ankam, größtenteils. Aber ich finde den Podcast toll. Und dann habe ich noch einen 3. Podcast, der heißt Randvoll. Das ist ein Podcast, wo wir uns über Dinge aufregen. Das hat eigentlich gestartet mit der Idee, dass Aufregen an sich auch einen Unterhaltungswert hat. Wir haben uns also anfänglich mit relativ profanen Dingen beschäftigt, haben aber gemerkt, dass da eigentlich mehr Potenzial drin steckt und dass, wenn wir Gäste in den Podcast holen, die eben ja die Welt aus einer ganz anderen Perspektive nochmal wahrnehmen und sich über Dinge aufregen, zu denen wir als weiße mitteldeutsche Europäer keinen Zugang haben, die relativ gut gebildet sind, dann kann man denen auch eine Plattform geben und auch viel dazu beitragen, eine andere Perspektive einzunehmen. Und der 4. Podcast, der geht wieder mehr in die psychologische Richtung. Das ist ein Podcast, wo ich zusammen mit Hanna darüber rede, wie das ist, die dissoziative Identitätsstörung zu haben. Also sie ist eine Betroffene. Ich bin sozusagen der psychologische Sidekick, der das Ganze mit ein bisschen wissenschaftlicher Theorie unterfüttert. Und wir wollen sozusagen da auch wieder Wissenschaftskommunikation betreiben und über diese Störung aufklären.
Peter, haben wir was gelernt über Podcasting?
Wir haben was gelernt über Podcasting und vor allen Dingen über die Leute, die es machen, weil das interessiert ja immer am meisten.
Christiane Attig war bei uns von der Technischen Universität Chemnitz. Danke.
Sehr gern.
Das war der Deutschlandfunk-Podcast vom 36C3 in Leipzig.